Kennt ihr diesen Effekt, wenn man ein Wort, ganz alltägliche Wörter, ganz oft wiederholt, schnell, dann verlieren sie nach kurzer Zeit ihren Klang, ihren Sinn, sogar ihre eigentliche Bedeutung. Das Wort Stuhl, wenn man es ganz oft hintereinander sagt, dann merkt man, irgendwann kommt nur noch so ein komischer Laut raus, aber man verbindet nichts mehr mit diesem Wort Stuhl. Ich weiß nicht, ob ihr diese Beobachtung schon mal gemacht habt. Ich behaupte, es geht uns nicht nur so mit Wörtern, sondern es geht uns auch so mit vielen anderen Dingen, an die wir uns schon gewöhnt haben und die uns nicht nur vertraut geworden sind, sondern sogar übervertraut. Für mich ganz persönlich ist der Fernsehturm so eine Sache. Ich erinnere mich noch daran, in der Anfangszeit unserer Dienstzeit hier in Berlin bin ich jeden Morgen mit dem Fahrrad über die Karl-Marx-Allee rübergefahren, auf dem Weg von zu Hause zur Gemeinde, und dachte mir jedes Mal, wenn ich diesen Fernsehturm gesehen habe, wow, ich wohne in Berlin und der ist so nah dran an meinem Wohnort. Das hat mich beeindruckt. Jetzt fahre ich da jeden Tag immer noch lang, aber gucke nicht mehr bewusst hin. Ich habe mich einfach schon an dieses Bild, an diesen Turm in all seiner Pracht, in seiner Größe schon gewöhnt. Das geht uns nicht nur so mit Gegenständen, das geht uns nicht nur so mit Wörtern des Alltags. Ich behaupte, das geht uns auch in unserem geistlichen Leben so. Bestimmte Aussagen, bestimmte Glaubenssätze oder Texte aus der Bibel, die sind uns so vertraut geworden, dass wir sie nicht mehr bewusst wahrnehmen, geschweige denn darüber predigen. Wann habt ihr denn das letzte Mal in einem regulären Gottesdienst eine Predigt über Psalm 23 gehört? Und vermutlich länger her. Am ehesten vielleicht noch bei einer Beerdigung, da kommt der Psalm öfters vor, aber in einem Sonntagsgottesdienst nicht mehr so häufig. Dann merkt euch den 17. Juli 2022, denn heute werdet ihr eine Predigt zu Psalm 23 mal wieder hören. Und ich hoffe, dass ich euch mit meiner Predigt dazu ein bisschen anleiten kann, diesen Psalm wieder neu zu lesen und zu entdecken. Und ich lese uns zu Beginn einmal diesen Psalm vor in einer etwas ungewohnteren Übersetzung, um unsere Hörgewohnheiten auch ein bisschen durcheinander zu bringen, herauszufordern. Die Übersetzung, die ich hier dabei habe, ist die Münster-Schwarzacher Übersetzung der Psalmen. Das ist eine Übersetzung, die einen katholischen Hintergrund hat. Sie ist in Klöstern entstanden und wurde speziell so verfasst, dass in den Tagzeitengebeten, die in den Klöstern stattfinden, wo auch immer die Psalmen im gregorianischen Stil gesungen werden, dass die Psalme in deutscher Sprache so verfasst wurden, dass sie gut in diesem gregorianischen Stil gesungen werden können. Keine Angst, ich werde mich auf das Vorlesen beschränken und euch jetzt hier nichts in gregorianischer Weise vorsingen. Schade, ja, vielleicht nachher, gemeinsam. Ich lese uns Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts kann mir fehlen. Auf grünen Auen lässt er mich lagern. Er führt mich zur Ruhe an frische Wasser. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Pfaden, getreu seinem Namen. Muss ich auch gehen in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil. Du bist ja bei mir. Dein Stab und dein Stecken, sie geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Bedränger. Du salbst mein Haupt mit Öl. Bis zum Rand gefüllt ist mein Becher. Nur Güte und Liebe werden mich verfolgen, alle Tage meines Lebens. Und wohnen darf ich im Hause des Herrn bis in die fernsten Tage. Psalm 23 arbeitet mit vielfältigen Bildern. Jeder und jede von uns kennt diesen Psalm vermutlich sehr, sehr gut und hat ganz bestimmte Gedanken und auch ganz bestimmte Bilder vor Augen. Und es scheint so, als würden die Bilder dieses Psalms sich in manchen Punkten widersprechen. Wir lesen von stillen Wassern, von sanften Weiden und gleichzeitig haben wir im Kontrast das finstere Tal und Feinde, in deren Angesicht der Beter sein Brot essen muss. Aber ich möchte gleich bei diesen schwereren, dunkleren Bildern bleiben, denn das macht deutlich, auch damit hat Gott zu tun. Mit den dunklen Seiten unseres Lebens, mit den Nöten und mit den Sorgen. In einem Leben, das mit Gott gelebt wird, liegen die hellen und die dunklen Wegstrecken nicht so auseinander, wie wir es vielleicht gerne hätten, nicht so, wie wir sie auseinanderhalten möchten. Es entspricht der biblischen Darstellung des Lebens, dass Gott in Not und in Freude zusammenkommt, dass beides nicht voneinander getrennt werden kann. Die Menschen der Bibel haben Gott immer mitten in ihrer Not erfahren und nicht jenseits von ihr. Und von Not ist auch hier in diesem Psalm die Rede. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, so sagt es die Luther-Übersetzung, die wir im Ohr haben oft. Die hebräische Sprache, der hebräische Urtext ist in ihrer Bildhaftigkeit kraftvoller, finde ich. Sie spricht von dem Tal der Todesschatten, nicht nur das finstere Tal, das Tal der Todesschatten. Der Tod wirft seine Schatten schon durch so manche Dunkelheit mitten in unser Leben hinein. Sie sind Vorboten für das, was uns alle am Ende dieses irdischen Lebens erwartet, nämlich der Tod. Das kann seelische oder körperliche Not sein, Angst und Sorgen, Trennung oder Verluste, Enttäuschung und Verzweiflungen. Alles Vorboten, alles Schatten, die vom Tod vorausgeworfen werden. Der Tod trifft uns nicht plötzlich. Wir leben nicht ein Leben lang, unser Leben in einer schönen Spanne und ganz am Ende kommt mit einem Schalter, einem Lichtschalter, einmal knipst der Tod. Er macht sich schon vorher lange bemerkbar. Wie ich schon sagte, er wirft seine Schatten voraus, jetzt mitten in unser Leben hinein, damit wir auch bereits jetzt schon damit umzugehen lernen. Und das weiß auch der Beter. Er spricht von dem Angesicht seiner Feinde, vor denen er sein Essen, ja sogar ein ganzes Festessen einnehmen muss. Die Freude wird ihm geschenkt, aber eben nicht dadurch, dass die Feinde aus seinem Leben weggenommen werden. Sie bleiben in seinem Leben, sie sind gegenwärtig da, aber selbst da ist auch Gott mit der Gegenwart der Feinde und deckt einen Tisch. Und ich finde, das ist eine der großen Besonderheiten unseres christlichen Glaubens. Hier wird nicht ein Weg zu Gott gezeigt, auf den wir Menschen zuerst uns von all unseren Nöten trennen oder sie überwinden müssen oder wegschauen müssten, um dann Gott endlich zu finden und die Erkenntnis, die Gemeinschaft mit ihm zu haben. Irgendwo jenseits unserer Ängste, jenseits von all dem, was uns belastet. Nein, Gott gehört mit der Erfahrung unserer Wirklichkeit, und dazu gehört auch das Dunkle und das Schwere dazu, ganz eng verbunden, sogar unlösbar zusammen. Wenn der Beter von dem Tal der Todesschatten spricht, dann tut er das auch meines Erachtens nach nicht mit einem klagenden Ton. Und wenn ich schon wanderte im finstern Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Gerade in der Not, nicht neben ihr, nicht von ihr gelöst, sondern in der Not hat er Gott erfahren. Gott bewahrt mich nicht vor diesem Tal des Todes. Er geht mit mir in diese Täler und er leitet mich dort und macht mich in diesen Nöten und in dieser Dunkelheit seiner Gegenwart bewusst. Dass Gott mich begleitet und mich nicht alleine lässt, das kann ich ohne die Nöte meines Lebens gar nicht erst lernen und erfahren. Ich erfahre es erst durch die Not, dass Gott da ist. Wie genau merke ich, dass er nun da ist? Der Psalmbeter spricht von einem Stecken und einem Stab. Sie trösten mich, so drückt er es aus. Was genau bedeutet das in dieser bildlichen Sprache? Welche Funktion haben denn Stecken und Stab? Es sind eben auch Bilder, die der Beter aus dem Hirtenleben kennt und daher nutzt. In der Wüste Judas liegt das lebensnotwendige Wasser oft tief unten in Schluchten. Das heißt, die Herde muss immer wieder auf abschüssige, gefährliche Wege in die Tiefe steigen, um dort zu den lebensnotwendigen Quellen zu gelangen, um dort das Wasser zu finden, das sie benötigen. Und wenn sie sich später auf den Weg gemacht haben und diese Täler sind tief, dann kann es sein, dass wenn die Nacht hereinbricht und es dunkel wird, es so dunkel wird in diesen Tälern, dass man die eigene Hand vor den Augen nicht mehr erkennen kann. Dieser steile, ohnehin schon gefährliche Weg wird dann eben noch gefährlicher. Aber er muss gegangen werden. Die Quelle des Lebens, des Wassers, findet die Herde nur auf diesem Weg. Und dann werden Stecken und Stab zu einem Trost. Denn sie leiten mich durch ihren Druck. Mit der metallenen Spitze kann der Hirte antreiben, wenn es mal nötig wird. Mit dem Haken holt er auch mal die Tiere oder das Tier, das abzustürzen droht, von einem gefährlichen Hang wieder auf den begehbaren Weg zurück. Stecken und Stab, ja, bohren sich, wenn es sein muss, auch einmal durch das schützende Fell eines Tieres durch. Doch ist dieser Schmerz ein Zeichen, dass der Hirte noch da ist und dass er nicht zulassen möchte, dass das Tier, das ich, abstürze. Er sieht doch noch was, auch wenn ich nichts mehr sehe. Und er führt und kennt den Weg, auch wenn ich gar keinen Weg mehr vor mir erkenne. Er kümmert sich um mich, denn ihm liegt an mir. Sonst würde er mich nicht auch unter Schmerzen zurückhalten und mich immer wieder zurückholen. Würde Gott uns laufen lassen, so wären wir ihm eigentlich gleichgültig geworden. Die Schmerzen, die er uns in all der Not und in der Dunkelheit einzelner Wegabschnitte zufügt, die lernen wir als Zeichen seiner Nähe und seiner Bewahrung zu verstehen. Es ist der Weg zu dem lebensnotwendigen Wasser, auf dem er uns so führt und vielleicht auch nur so führen kann. Das andere, schwerere, dunkle Bild. Im Angesicht der Feinde hat Gott dem Beter einen Tisch gedeckt, den Becher voll eingegossen. Und auch das ist ein Anlass zu einem staunenden Bedenken. Gott nimmt weder uns von unseren Feinden noch unsere Feinde von uns weg. Mitten in all den Anfeindungen jedoch deckt er uns den Tisch und zeigt uns seine Liebe. Der Becher ist nicht nur voll, sondern er fließt über. Gottes Schenken kennt keine Grenzen, auch wenn die Umgebung sich um uns herum nicht so verändert, wie wir es gerne hätten. Und es gibt auch die anderen, schöneren Bilder am Anfang des Psalmes, die, wo Gott die Fülle schenkt. Kein Mangel, nur grüne Weiden, so fängt der Psalm ja an. Frisches Wasser, und wer in Palästina einmal sich umgeschaut hat, und so weit müssen wir in diesen Tagen gar nicht schauen, ein Blick nach Südeuropa in diesen Tagen reicht, der weiß, was Wasserknappheit bedeutet und wie die Existenz einer solchen Herde ständig bedroht ist. Und der kann vielleicht auch ermessen, was für ein Jubel dann hinter diesen Bildern des Psalmbeters stecken, wenn er sagt, er führt mich auf frischem Wasser, auf grünen Weiden. Ein Schaf hat keinen Orientierungssinn. Und um Nahrung zu finden, ist es auf die Leitung seines Hirten angewiesen. Mein Hirte führt mich zu frischen Wassern. Es ist nicht nur die Versorgung von inneren oder von äußeren Bedürfnissen, die hier angesprochen wird. Wir brauchen auch die Führung, Gottes Führung in unserem Leben. Wir sind vielleicht tiefer darauf angewiesen, als wir es vielleicht vermuten. Beides ist sehr eng miteinander verbunden. Um all das Gute zu erhalten, müssen wir uns auch von ihm führen lassen. Und wir sind damit aufgefordert, aufzuhören, unsere eigenen Wege uns selber immer wieder zu suchen. Aber ganz ehrlich, wer lässt sich schon gerne seine Selbstständigkeit nehmen? Wer hält denn das für lebenswert, wünschenswert, erstrebenswert? Aber auch das gehört zum Hirtendienst dazu, von dem hier als Grundbild unseres Glaubens in diesem Psalm gesprochen wird. Leben und Fülle, ja, gerne, aber auf Wegen, die er führt. Vermutlich hätten wir gerne eine andere Reihenfolge. Wir möchten gerne mit der Fülle beginnen. Gott als Garant für Nahrung und als Garant für die Wege der Bewahrung und der Fürsorge. Schauen wir aber einmal in die Geschichte des Volkes Israel, in die Geschichte der Kirche, in die Geschichte einzelner Menschen, die er schon geführt hat. Wenn wir das näher bedenken, dann erkennen wir, dass es eben doch anders ist. Der Psalm möchte uns deutlich machen, durch viel Not, die da ist in diesem Leben, führt Gott seine Menschen. Die Not erweist sich immer wieder als Weg, Menschen in die Begegnung mit Gott zu führen. Denn genau diese Begegnung mit Gott kann man eben auch verpassen, kann sich dagegen entscheiden. Aber da, wo diese Begegnung mit diesem lebendigen Gott in der Not stattfindet, da entsteht dann auch eine persönliche Beziehung. Der Herr ist mein Hirte, nicht ein Hirte, er ist mein Hirte. Der biblische Gott wird zu meinem persönlichen Gott. Anders kennt die Bibel Gott gar nicht. Er ist immer auch der persönliche Gott. Das heißt nicht, er ist bei mir, sondern du bist bei mir. Und genau in dieser persönlichen Beziehung erfährt der Glaube die Fülle, die Gott schenken kann, die Gott schenkt. Not führt uns in die Begegnung. Begegnung führt uns in die persönliche Beziehung, in die persönliche Beziehung zu einem persönlichen Bekenntnis, und damit ist die Fülle verbunden. Das ist der Weg, den uns der Psalm zeigt. Wir würden sehr gerne aber anders herumgehen, mit der Fülle starten. Wir möchten die Fülle haben ohne die Abhängigkeit, ohne diese bedrängende Nähe Gottes, ohne die Not, in der unser Leben manchmal geführt wird. Aber das geht nicht. Wer von uns durch persönliche, durch schwere Not einmal gegangen ist oder vielleicht gerade geht, der wird dann aber auch empfindsam dafür und stellt dann auch oft die Frage, warum denn ich? Warum mit mir? Warum passiert das alles? Wenn wir diese Frage stellen, dürfen wir aber eines dabei nicht vergessen, nämlich wer hier gerade spricht. Es ist Gott, der in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, und er sagt, ich bin dieser gute Hirte. Aber als Hirte ist Gott in Jesus Christus selbst in dieses dunkle Tal des Todes hineingegangen, in das kein Hirte mehr ihn geleitet hat. Der uns auch auf schwere Wege führt, ist auch derselbe, der diese Schwere unseres Weges auf sich genommen hat. Noch schon immer mitgetragen hat, bis zum Tod am Kreuz hin. Alle Not, die wir tragen, ist immer schon auch eine getragene Not. Das ist der, den wir im Gebet anrufen. Der Gott, der Lasten auf uns legt, doch uns mit unseren Lasten auch schon trägt. In seinem Namen es steht die Macht auch über unsere Dunkelheit und über unsere Not. Es gäbe noch viel oder noch einiges über diesen Psalm zu sagen, aber an der Stelle reicht es für heute in dieser Predigt. Aber eines möchte ich noch gerne deutlich machen und uns am Ende dieser Predigt näher bringen. Der Psalm wurde schon oft in andere Sprachen übersetzt, in modernere Sprachen, in modernere oder andere Kulturen. Und es galt immer, einen Weg zu finden, diese starken Bilder in eine andere Kultur zu transportieren mit all dem, mit all der Tiefe, die sie haben, ohne dass die Bildsprache dabei verloren geht. Und wie soll man denn jetzt nun Eskimos, die am Norden, an den Nordkappen wohnen, den Inuit, die mit Weiden und Hirten und Herden überhaupt nichts zu tun haben, etwas von diesem Psalm übermitteln? Also, was ist denn nun in dem biblischen Bild des Hirten das Entscheidende, worum es geht? Wo und wie begegnet uns denn in einer anderen Kultur das, was damit vergleichbar wäre? Ein Hirte, das ist jemand, der die ihm anvertrauten Geschöpfe, Wesen zu Nahrungsplätzen führt und sich für sie verantwortlich sieht. Und es ist jemand, der im Notfall auch sein Leben für sie hingibt. Wo kommt aber so etwas in der Kultur der Eskimos vor, die weder Hirten noch Herden kennen? Es war für die Übersetzer gar nicht so schwer, eine Antwort darauf zu finden. Und so fängt der Psalm 23 in der Eskimo-Version, in der Eskimo-Vorstellung an mit: Der Herr ist meine Seehundmutter. Und in diesem Sinne schließe ich diese Predigt mit einer modernen Nachdichtung dieses Psalms 23 der Japanerin Toki Miyashina. Es ist eine Übertragung, die vielleicht nicht für uns, die wir keine Eskimos sind, gut passt, aber uns, die wir in der heutigen Zeit leben, in unserer heutigen modernen Kultur. Ich lese uns einmal Psalm 23 als Abschluss dieser Predigt einmal in dieser Übersetzung vor. Der Herr gibt mir für meine Arbeit das Tempo an. Ich brauche nicht zu hetzen. Er gibt mir immer wieder einen Augenblick der Stille, eine Atempause, in der ich zu mir komme. Er stellt mir Bilder vor, die Seele, die mich sammeln und mir Gelassenheit geben. Oft lässt er mir mühelos irgendetwas gelingen und es überrascht mich selbst, wie zuversichtlich ich sein kann. Ich merke, wenn man sich diesem Herrn anvertraut, bleibt das Herz ruhig. Obwohl ich viel zu viel Arbeit habe, brauche ich doch den Frieden nicht zu verlieren. Er ist in jeder Stunde da und in allen Dingen, und so verliert alles andere sein bedrohliches Gesicht. Oft, mitten im Gedränge, gibt er mir ein Erlebnis, das mir Mut macht. Das ist, als ob mir einer eine Erfrischung reicht. Und dann ist der Friede da und eine tiefe Geborgenheit. Ich spüre, wie meine Kraft dabei wächst, wie ich ausgeglichen werde und mir mein Tagwerk gelingt. Darüber hinaus ist es einfach schön zu wissen, dass ich meinem Herrn auf der Spur bin und dass ich jetzt und immer bei ihm zu Hause bin. Amen.